SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Heute wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Es ist keine gewöhnliche Wahl. Eine rechtsextreme Partei könnte dort die absolute Mehrheit bekommen. Bis zu den ersten Hochrechnungen ist es jetzt nicht mehr lange hin. Ich spreche gleich mit dem Journalisten und Podcaster Don Pablo Mulemba. Vielleicht kennen Sie ihn aus dem ARD-Podcast Springerstiefel. Er ist als Sohn einer Ostdeutschen und eines Angolaners in Brandenburg aufgewachsen. In seinem Buch Hundeheimat, eine Art Memoir, erzählt er sehr eindrücklich, welche rassistischen Erfahrungen er und seine Eltern im Osten Deutschlands erleben mussten. Warum das Ganze aber kein Trauma-Striptease ist, darüber spreche ich gleich mit ihm. Musikalisch begleitet uns Kamasi Washington durch die Sendung. Mit seinem populären und zugleich politischen Jazz ist er ein Jazz-Celebrity geworden. Etwas, was es im Jazz heutzutage selten gibt, wie die New York Times über ihn geschrieben hat. Edle Nachmittage am Badesee mit Eistee und Erdnussflips, Handballturniere, Filme und Musik auf USB-Stick, die der dubiose, aber freundliche Nachbar netterweise für einen aus dem Internet kopiert hat. Das waren die unbeschwerten 2000er Jahre. So kennt sie auch der Journalist und Podcaster Don Pablo Mulemba. Er schreibt darüber in seinem Buch Hundeheimat. Aber er erzählt darin auch von den Schattenseiten, von dem Rassismus, den er als Heranwachsender im Osten Deutschlands erlebt hat. Don Pablo Mulemba wurde 1995 in Eberswalde in Brandenburg geboren. Seine Mutter ist Ostdeutsche, sein Vater kam als Vertragsarbeiter aus Angola nach Deutschland. Was ist sie, diese Hundeheimat für Don Pablo Mulemba? Darüber denkt er in seinem Buch nach und darüber sprechen wir jetzt auch. Hallo, Don Pablo Mulemba.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Hundeheimat, so hat Ihr Vater Deutschland genannt. Was war denn diese Hundeheimat?
Nee, so hat er nicht Deutschland genannt. Das Ding ist, mein Papa hat, ich vermute, der hat einfach irgendein angolanisches Sprichwort 1:1 ins Deutsche übersetzt. Aha. Und ich weiß tatsächlich bis heute nicht so ganz genau, was er damit meint. Das ist aber kein abschätziger Begriff über Deutschland, Brandenburg, Ostdeutschland oder etc. Mhm. Sondern ich habe diesen Begriff, also die Frage hat mich durch meine Jugend begleitet. Meistens, wenn ich als kleiner Stift irgendwie Mist gebaut habe, dass er mich da immer so gemaßregelt hat und gefragt hat, wer bist du in Hundeheimat? Und diese Frage ist halt irgendwie so hängen geblieben bei mir. Und jetzt auch gerade dann so, als es dann losging so mit dem Schreiben des Buchs, hat mich diese Frage irgendwie immer noch so beschäftigt. Und gerade weil sie mich so sehr beschäftigt hat, dachte ich mir dann so, irgendwie steht die auch so ein bisschen, ja, symbolisch für so die großen Fragen rund um Identität, Zugehörigkeit, Rolle innerhalb einer Gesellschaft.
Das sind ja dann die Fragen, mit denen Sie sich eben auch intensiv auseinandersetzen in Ihrem Buch. Und diese Frage, die Ihr Vater Ihnen eben gestellt hat, als Sie noch ein kleiner Junge waren, wer bist du in Hundeheimat? Da schreiben Sie, jetzt hätten Sie eine Antwort darauf, nämlich eben Don Pablo Mulemba, ein ganz normaler Afro-Ossi. Was bedeutet Ihnen diese Selbstbezeichnung Afro-Ossi?
Ich gehe jetzt mit diesem Begriff gar nicht mal, auch wenn ich das ins Buch geschrieben habe, aber für gewöhnlich gehe ich mit diesem Buch gar nicht hausieren. Also schreibt mir das jetzt nicht irgendwie auf die Stirn oder so, sondern ich fand es dann irgendwie ganz interessant, diesen Begriff vielleicht auch so in den Diskurs mit einzustreuen und mit hineinzuwerfen, dass auch ein Bewusstsein darüber entsteht, ah, krass, was Afro-Ossis, Scheinbar gibt es Afro-Ossis, weil viele Menschen einfach bis heute nicht wissen, dass der Osten halt auch migrantisch ist. Also ich kenne so viele Leute, oder ich habe schon so oft es mir zu Ohren gekommen, dass Leute nicht wissen, dass es zu DDR-Zeiten oder auch generell im Osten schon seit Jahrzehnten und über Generationen hinweg Menschen aus anderen Ländern gibt, Menschen aus Afrika gibt. Und durch diese Verwendung des Begriffs wollte ich ja diese Realität auch so ein bisschen sichtbar machen, auch greifbar machen.
Ja, Ihr Vater kam als Vertragsarbeiter aus dem ja damals vom Bürgerkrieg erschütterten Angola in die DDR, eben nach Eberswalde. Dort in Angola, das erfahren wir eben in Ihrem Buch, da war er Kindersoldat gewesen. Als junger Mann, da wurde er zum Hubschrauberpiloten ausgebildet und er hat dann eben gehofft, in der DDR Luft- und Raumfahrttechnik studieren zu können. Aber dieser Traum ist eben schnell geplatzt. In der DDR musste Ihr Vater feststellen, dass er eigentlich ja vor allen Dingen eine günstige Arbeitskraft ist, eben ein Vertragsarbeiter. Welche Chancen hatten denn Menschen mit schwarzer Hautfarbe wie er in der DDR?
Ja, also ich glaube, sie hatten die Chancen, die für sie halt vorgesehen waren. Und man da überhaupt richtig von Chancen sprechen kann. Eigentlich müsste man ja da viel mehr über nicht gewährleistete Chancen sprechen. Also in einem großen Stil wurden den Leuten Möglichkeiten versprochen, die so aber nie existierten, wie zum Beispiel die Möglichkeit zu studieren. Und dann erst mit der Ankunft hier in der DDR mussten sie dann schmerzlicherweise feststellen, dass sie dann irgendwie Gegenstand in so einer Wiederaufbau-Verwertungslogik sind und irgendwie als billige Arbeitskräfte gesehen werden und das jetzt hier kein brüderlicher oder auch genossenschaftlicher Akt ist, dass man irgendwie Menschen aus vermeintlichen Bruderstaaten heranholt und dass das auch nicht aus Nächstenliebe geschehen ist, sondern halt wirklich aus Verwertungszwecken.
Ihr Vater hatte ja das große Glück, dass er bei seiner Frau und bei seinem ersten Kind, das ist ihre ältere Schwester Aileen, dass er bei ihnen bleiben konnte, auch eben nach dem Mauerfall. Und ihre Familie hat es aber in den 90er Jahren in Eberswalde nicht einfach. Also auch davon erzählen sie in Hundeheimat. Ihrer Mutter etwa wurde in den Kinderwagen gespuckt und gepinkelt. Ihr Vater musste mit ansehen, wie sein Freund Amadeo Antonio von Neonazis ermordet wurde. Und auch ihre Eltern hatten Angst um ihr Leben, als eben eines Abends drei Neonazis bewachten mit Messer und Baseballschlägern die Wohnungstür eingetreten haben. Wie haben Ihre Eltern diese 90er Jahre erlebt?
Ich wünsche mir immer so bei diesen Schilderungen solcher Ereignisse, dass es sogar fast schon reicht, das zu erzählen, und hoffe dann immer, dass man gar nicht, das ist selbstverständlich, dass es denen in dieser Zeit nicht gut ging. Ich hoffe aber auch immer so ein bisschen, und das ist so, dieses Erzählen der Geschichte ist so eine Seite des Entgegenkommens, ey, hier, schaut mal her, das ist so ein Gesprächsangebot. Und dann erhoffe ich mir dann immer von der anderen Seite, dass die andere Seite, die das eben nicht erlebt hat, so viel Empathie aufbringen kann und vielleicht sogar auch, weiß ich nicht, mal so ein bisschen über das Leben dieser Menschen nachdenken kann und hineinfühlen kann. Aber krass, wie schlimm muss das eigentlich gewesen sein? Weil ich glaube, man muss das nicht einmal selbst erlebt haben, um nur so eine leichte Ahnung davon zu bekommen, was das für ein alltäglicher Terror- und Spießrutenlauf das ist. Vor allem, wenn man auch nicht das Gefühl hat, dass es da großartig staatliche Akteure gab, die den Menschen da irgendwie zur Seite standen. Und das ist, also wenn ich heute mit meinen Eltern drüber spreche, ist das nach wie vor immer noch irgendwie ein Thema, wo sie halt nur mit Bauchschmerzen drüber sprechen, weil es halt einfach keine schöne Zeit war.
Und ich finde das Stichwort Empathie auch da total wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die aktuelle Lage denke, diesen Sonntag sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Ulrich Siegmund, das ist der Spitzenkandidat der AfD, der hat im Wahlkampf für die Rückkehr zu einem, Zitat, alten, sicheren Deutschland geworben. Und Siegmund, er nennt die 1990er und die 2000er Jahre als Vorbild für innere Sicherheit und Freiheit. Und er möchte nicht, dass dieser Begriff Baseballschlägerjahre sein positives Bild der 90er in Frage stellt. Und da kommen wir eben zu diesem Thema Empathie. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie kann es sein, dass jemand solche völlig falschen und die Wahrheit verdrehenden Aussagen einfach so ja, in die Welt setzen kann und vor allen Dingen, dass das so gut ankommt?
Also ich glaube, da ist auch einfach ein großes Maß an Skrupellosigkeit steckt auch mit dahinter und auch ein gewisses Maß an Opportunismus. Also natürlich ist sich auch der benannte Politiker über die Umstände in den 90ern, darüber ist er sich natürlich auch bewusst. So. Und das halt bewusst auszublenden, ist halt eine Entscheidung, die halt auch irgendwie von ja auch von einem gewissen Maß an Skrupellosigkeit ja auch so zeugt. Im Zuge meiner Recherche hatte ich auch ein Zitat gesehen. Ich weiß nicht, von wem das war. Ich glaube, es war auch von James Broad, von dem ich auch ein Buch zitiert hatte. Bin mir nicht mehr sicher, ob er das wirklich war. Da ging es darum, man kann natürlich an das Gewissen und an die Menschlichkeit und auch an die Empathie der Masse, die nicht davon betroffen ist, die nicht von dieser Gewalt betroffen ist, appellieren. Aber wenn diese Empathie nicht vorhanden ist, wenn diese Menschlichkeit ein Stück weit verloren geht durch eine Skrupellosigkeit, dann gibt es natürlich auch nichts, woran man appellieren kann.
Ja.
Sinngemäß zitiert.
Ja. Lassen Sie uns doch direkt bei James Baldwin bleiben. Sie hatten gerade gesagt, dass Sie ihn in Hundeheimat zitieren, nämlich aus einem Gespräch mit der amerikanischen Schriftstellerin Nikki Giovanni. Und James Baldwin, eben der große amerikanische Autor und Essayist, er sagt in diesem Interview mit Giovanni, dass man vielleicht lange mit viel Leid durchs Leben geht, aber dass dieses eigene Leid eigentlich nicht nur einen selber betrifft. Ich habe diesen Ausschnitt mal mitgebracht. Lassen Sie uns doch mal reinhören.
And you realize that your suffering does not isolate you, and that your suffering is your bridge, that many people have suffered before you, many people are suffering around you, and always will.
Genau, der Autor James Baldwin, also er sagt, dass vielleicht das eigene Leid, das man mit sich rumträgt, einen isoliert, aber das Leiden eigentlich eine Brücke sein kann, weil auch andere Menschen leiden und vor einem gelitten haben und auch immer leiden werden. Und Baldwin hat quasi so die Idee, dass Leid, wenn man das einmal erkennt, dass man damit nicht alleine ist, dass es auch ein Ausgangspunkt sein kann, seine eigene Situation zu verändern. Herr Molemba, was hat dieses Zitat bei Ihnen ausgelöst, als Sie das eben zum ersten Mal gehört haben?
Also hat mich natürlich stark zum Nachdenken angeregt und war dann auch, glaube ich, maßgeblich dafür entscheidend, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse mich auf die Schilderung bestimmter Erfahrungen ein, nicht um, so formuliere ich das im Buch, um irgendeinen mitleidserregenden Traumastriptease abzulegen, sondern dass Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sehen, ey, krass, ich bin gar nicht allein mit diesen Erfahrungen oder mit meinem Leid, sondern da gab es auch schon in den 2000ern jemanden, der genau Ähnliches durchgemacht hat. Und ich glaube, das kann so ein verbindendes Element sein. Und vor allem auch darüber hinaus habe ich dann auch so im Schreiben erkannt, das ist, glaube ich, so irgendwie so eine Art Motiv, wo ich mir denke, damit kann man echt was anfangen, wenn man schafft, irgendwie Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die dann eventuell als Brücke für einen möglichen Diskurs dienen könnten.
Sie gehen ja auf große Lesetour oder haben Sie vielleicht auch schon Rückmeldungen bekommen zu Ihrem Buch, die vielleicht auch eben, wo Sie merken, aha, da hat sich jetzt quasi so ein Brückeneffekt eingestellt?
Ja, es haben sich tatsächlich auch schon viele Leute bei mir gemeldet, die gar nicht mal aus Ostdeutschland kommen und sagen, ey, ich habe so krass das und das ist dir widerfahren. Ich komme eigentlich aus München und meine Frau kommt aus dem Senegal und wir haben die und diese Erfahrung gemacht und ich sehe hier Parallelen. Und ich glaube, das könnte jetzt beispielsweise eine Brücke sein, ohne dass die andere Seite vielleicht Osterfahrung gemacht hat oder eine westdeutsche Erfahrung gemacht hat. Andererseits kann es aber auch genauso eine Brücke sein, wie wenn ich in dem Buch schildere, dass mein Kindheitsfreund aus einem Haushalt kommt, wo ein Elternteil alkoholkrank ist. Vielleicht liest es eine andere Person, die irgendwo aus, weiß ich, Paderborn kommt, was auch nicht im Osten liegt, und dann sieht, ah krass, also so sah diese Lebensrealität aus, so hat dieses Kind also sich entwickelt unter quasi einem Großwerden eines alkoholkranken Elternteils. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und kann so irgendwie mit dieser Geschichte dann auch so resonieren. Ich wünsche mir, dass da irgendwie so kleine Details dann manchmal gesehen werden von Lesern und Leserinnen und dass die dann sagen, ah, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, obwohl ich da gar nicht aufgewachsen bin, obwohl ich nicht schwarz bin, obwohl ich nicht migrantisch bin. Und dieses Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten, ich hoffe, dass das zu so einer Art von Solidarisierung führen kann.
Der Autor, Journalist und Podcaster Don Pablo Molemba. Sein Buch Hundeheimat ist bei Rowohlt Berlin erschienen. Herr Molemba, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und Don Pablo Molemba ist gerade auch auf Lesetour. Am 25. Oktober kommt er mit Hundeheimat nach Mannheim. We'll be right back. Und aus der ostdeutschen Gegenwart geht es jetzt tief in den Westen und tief in die gemeinsame Vergangenheit. Um genau zu sein, in das fiktive Dorf Heimesbach im Hunsrück. Dieser Ort ist der Schauplatz des neuen Romans von Shaida Basiar. Heimesbach ähnelt dabei ganz bewusst ihrer Heimatstadt Hermeskeil. Hermeskeil war in der NS-Zeit ein sogenanntes Gaumusterdorf, also ein Ort, der vermeintlich ideal und vorbildlich im Sinne der NS-Ideologie inszeniert wurde. Shaida Basiar gehört seit kurzem auch einer Initiative an, die diese NS-Vergangenheit des Ortes erforscht und aufarbeitet. Und die zeigt, wie früh und bereitwillig die Menschen in Hermeskeil sich der NS-Ideologie angepasst haben. Davon erzählt sie auch in ihrem neuen Roman »Die Lücken«, der auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht und auch für den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis nominiert ist. Meine Kollegin Leonie Berger stellt uns das Buch vor.
»Die Lücken« ist ein ganz besonderer Roman. Das wird schon in den ersten Sätzen klar.
»Wenn wir es gewusst hätten, was hätte es geändert? Hätte unsere Mutter die Fenster geöffnet und der Sonne misstraut? Unser Vater aufgehört, den alten Nachbarn zu grüßen?«
Diese unbequemen Fragen zeigen, hier wird etwas verschwiegen. Und diejenige, die das aufdecken will, ist ein Geist. Und sie spricht zu ihrer Schwester. Nach ihrem Tod ist sie nicht etwa im Paradies gelandet, sondern in Heimesbach im Hunsrück. Und sie ist sich nicht sicher, ob das vielleicht die Hölle ist. Die Erzählerin wird in der Zeit hin und her geworfen, wird zur Zeitzeugin unterschiedlicher Szenen der letzten 100 Jahre und berichtet ihrer Schwester Lou davon, die Heimesbach natürlich ebenso kennt wie sie. Wir erfahren, dass sie nur 3 Jahre dort verbracht haben. Glückliche Kinder sind sie dort gewesen, dorthin geflüchtet, aber wieder gegangen, bevor man sie wegschicken konnte. Autorin Shaida Basiar war es wichtig, eine Erzählinstanz zu haben, die das Geschehen, auch die Abgründe, in die sie blickt, kommentieren kann.
Ich wollte aber das nicht selber sein. Also ich wollte, dass klar ist, wer spricht denn hier? Und der Geist, der erzählt, der kann natürlich ganz, ganz viel. Der kann sich erlauben, innerhalb von einem Satz die Perspektiven zu wechseln. Der kann viel mehr sehen als alle anderen. Der springt durch die Zeiten. Aber der Geist hat halt auch ein begrenztes Wissen, weil sie auch immer nur die Szenen mitbekommt, die wir als Lesende mitbekommen.
Dieser Erzählgeist war eine großartige Idee der Autorin, die im Buch perfekt funktioniert. Häufig nimmt sie sich zurück, erzählt, was sie sieht, ordnet aber gleichzeitig ein. Sie macht ihre Schwester Lou und uns mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern Heimesbachs bekannt, beginnend in den 1920er Jahren bis in die Gegenwart. Wie viele besondere Bücher so, erfordert auch dieses Geduld. Es dauert eine Weile, bis man wiederkehrende Personen erkennt, auch weil sie vielleicht inzwischen gealtert sind, bis man versteht, wer mit wem verwandt oder befreundet ist oder befreundet war, aber diese Freunde an die Ideologie verrät. So wie Lore, die ihre nationalsozialistische Gesinnung bis ins hohe Alter nicht wird ablegen können. Von ihrer einst besten Freundin Johanna, die jüdischen Glaubens ist, wird sie sich abwenden. Johanna wird zu lange in Heimesbach bleiben. Jahre später versucht Petra, eine Lehrerin, das Schweigen zu durchbrechen, was ihr nicht gelingen wird. Aber sie ist eine echte Freundin, auch für die, die neu sind im Ort. Shaida Basiar hat sich beim Schreiben und der Ausgestaltung der Figuren und Szenen ganz auf ihre Intuition verlassen.
Ich hätte zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so richtig geplant, dass es 2 geflüchtete Familien aus Iran sind, um die es geht. So, weil ja nach Jahren, Jahrzehnten Geschichten erzählen, man immer so ein bisschen so ein Quotendenken hat. So eine Familie reicht ja, um das zu repräsentieren. Und ich habe beim Schreiben aber gespürt, das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe da eben noch eine in der Hinterhand und die haben andere Perspektiven auf diesen Ort und andere Themen, andere Schwierigkeiten. Und ich bin da jetzt total froh drüber, dass ich nicht so richtig wahrgenommen habe, wie viel Text das letztlich werden würde, sondern dem seinen Raum gegeben habe.
Gut 500 Seiten sind es geworden und man möchte keine davon missen. So vielschichtig, so reich ist dieses Buch geworden. Shaida Basiar hat sehr schmerzhafte Szenen geschrieben. Szenen von Diskriminierung, unmenschlicher Strenge, Verbohrtheit und Fremdsein. Gleichzeitig aber gibt es sehr zarte Szenen sanfter Annäherung, die von offener Neugier erzählen, von Freundschaft und Zugehörigkeit. Den Anstoß für ihren Roman hat Shaida Basiar durch das Buch »Juden im Gaumusterdorf auf den Spuren ehemaliger jüdischer Nachbarn in Hermeskeil« von Heinz Ganz-Ohlig bekommen. Von dessen akribischer Recherche konnte die Autorin profitieren. Mit »Die Lücken« fügt sie die emotionale, die menschliche Dimension hinzu. Und selbst wenn ihr Erzählgeist über das Geschehen traurig oder empört ist, erhebt er keinen durchsichtigen Zeigefinger, verurteilt nicht, sondern sagt, was ist. Wie etwa, als die jüdischen Jungen Emil Ackermann und Heinz Kahn der Schule verwiesen wurden, noch bevor die antisemitischen Gesetze der Nationalsozialisten es verlangten.
Vorher fragte der Lehrer die Klasse noch, welche Note man Heinz Kahn zum Abschluss geben solle. Die Kinder sagten, eine 1. Er war ein guter Schüler, jeder wusste das. Der Lehrer gab ihm eine 3. Warum hat er überhaupt gefragt? Frag nicht nach einem Warum. Weil er es wollte. Die höhere Schule also unterrichtete keine jüdischen Schüler mehr, während man die Volksschule auf dem Acker der Familie Heimann baute.
Die Schauspielerin Banavsche Hurmasti liest die Hörbuchfassung des Romans. Die Volksschule auf dem Acker der Familie Heimann ist ein Beispiel, das Scheda Basiar von Hermeskeil direkt auf Heimesbach übertragen hat.
Die wollten es nicht und der ganze Ort hat die belagert. Die HJ hat Pogrome vor deren Haus veranstaltet. Die Schule wurde darauf gebaut und ist immer noch die Grundschule des Ortes. Das war die Grundschule, auf die ich gegangen bin als Kind. Das heißt, wir profitieren alle nach wie vor davon, dass Juden und Jüdinnen und andere Opfergruppen auch vertrieben, ermordet wurden und beraubt wurden. Also wenn ich davon reden würde, irgendwem Verantwortung zu geben, dann würde ich sagen, allen.
Die Arbeit an ihrem Roman habe den Blick auf ihren Heimatort Hermeskeil verändert, sagt Scheda Basiar. Sie sieht die Lücken der bislang nicht erzählten Schicksale, denkt die Vergangenheit immer mit. Mit ihrem Roman kann sie diese auch nicht schließen oder nur auf einer anderen Ebene. Indem sie keinen historischen Roman geschrieben hat, sondern ein sprachlich brillant geknüpftes Netz aus Vergangenheit und Gegenwart, das zeigt, aus wie vielen Facetten die Geschichte eines Ortes besteht. Schreckliches und Schönes liegen nebeneinander. Menschen werden vertrieben und finden ein Zuhause. Die Lücken hält die Erinnerung wach, ein hochaktuelles und zugleich zeitloses Buch, das wir genau jetzt brauchen und immer brauchen werden.
Findet meine Kollegin Leonie Berger. Sie hat uns den neuen Roman von Scheda Basiar vorgestellt. Die Lücken ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und auf unserer Homepage svkultur.de finden Sie auch einen Fernsehbeitrag über Scheda Basiar in Hermeskeil. Und nach etwas Musik von Kamasi Washington spreche ich hier im Lesenswert-Magazin mit dem französischen Comic-Künstler David Salla. In seinem neuen Comic wird Frankensteins Monster zu einer schönen und menschlichen Kreatur. Keinen eigenen Namen, ist aus vielen verschiedenen Körperteilen zusammengesetzt und wandelt seit über 200 Jahren durch die Popkultur. Frankensteins Monster. Mary Shelley ist die eigentliche Schöpferin dieser Kreatur. Ihr Roman Frankenstein ist ein literarisches Meisterwerk. Darin geht es um Menschlichkeit und Verantwortung, Fragen, die zeitlos sind. Das hat auch den französischen Comic-Künstler und Illustrator David Salla begeistert. Er hat Frankenstein in einen wunderschönen Comic adaptiert. Jedes Bild darin ist ein eigenes Kunstwerk. Salla nutzt ein großes Hochformat, das uns in die Welt von Frankensteins Monster eintauchen lässt. Und er arbeitet mit Gouache, das ist eine Art Kreidetechnik, die leuchtende, satte Farben erzeugt. Ich habe mit David Salla über seinen Comic gesprochen, per Videocall in seinem Atelier in Straßburg. Im Hintergrund viele seiner Bilder auf einer Staffelei.
Le Monstre de Frankenstein.
David Salla, Frankensteins Monster ist Teil der Popkultur. Jeder hat sicher Boris Karloff mit den Schrauben im Hals vor Augen. Es gibt viele weitere Verfilmungen, wie die von Guillermo del Toro für Netflix, The Bride mit Maggie Gyllenhaal und natürlich Poor Things von Yorgos Lanthimos. Was fasziniert Ihrer Meinung nach die Popkultur an Frankensteins Monster?
Cette créature.
Oh, moi, je crois que c'est un. C'est un livre qui continue à parler.
Ich glaube, es ist ein Buch, das nach wie vor aktuell ist. Und es wirft natürlich zahlreiche Fragen auf. Da ist zum Beispiel die Frage nach der Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber seiner Schöpfung. Als ich das Buch wieder gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es auch um die Beziehung zum anderen geht. Die Kreatur verkörpert unsere Angst vor dem anderen, den wir nicht akzeptieren wollen. Und dieses Thema ist auch heute noch hochaktuell, obwohl das Buch schon über 200 Jahre alt ist. Ich denke, das ist die Stärke dieser Meisterwerke. Sie sind Meisterwerke, weil sie Fragen aufwerfen, die wir noch nicht vollständig beantwortet haben.
C'est encore un thème qu'on n'a pas fini d'explorer.
Quand vous avez lu la première fois le livre de Mary Shelley,
als Sie das Buch von Mary Shelley zum ersten Mal gelesen haben, erinnern Sie sich daran, welches Bild Sie damals von dieser Kreatur vor Augen hatten?
De ce monstre, de cette créature.
Je l'ai lu jeune, je l'ai lu très jeune, j'avais à peu près une quinzaine d'années.
Ich habe das Buch gelesen, als ich sehr jung war, etwa 15 Jahre alt. Ich konnte als Jugendlicher natürlich nicht anders, als dieses Buch durch die Brille all der anderen Bücher zu lesen, die ich damals gelesen habe, also gotische, fantastische und Science-Fiction-Literatur. Und mein Bild war auch stark vom deutschen Expressionismus geprägt und natürlich auch von der Literatur von Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft oder Bram Stoker. Der Roman von Mary Shelley war für mich Genre-Literatur. Heute entdecke ich darin viel mehr Tiefe und ich konnte in meine Comic-Adaption sehr persönliche Elemente einbringen, die nicht unbedingt im Roman von Mary Shelley vorkommen. Das ist auch der eigentliche Vorteil einer Adaption. Man kann etwas Persönliches einbringen und genau das habe ich versucht.
C'est aussi le vrai avantage de l'adaptation, c'est qu'on peut y mettre du personnel et c'est ce que j'ai essayé de faire.
Et qu'est-ce que vous avez?
Was haben Sie neu hinzugefügt?
Personnel.
J'ai introduit un personnage féminin qui n'est pas dans le roman.
Ich habe eine Figur eingeführt, die im Roman so nicht vorkommt, eine junge Frau. Mit ihr konnte ich den Blick auf dieses Wesen ein wenig weiten. Im Roman kommt niemand dieser Kreatur zu Hilfe, in meinem Comic hingegen entdeckt die Kreatur die Sanftheit dieser jungen Frau. Er entdeckt eine Menschlichkeit, die er bisher nicht kannte. So konnte ich zeigen, dass das Monster in Wirklichkeit kein Monster ist, sondern ein Kind. Und diese junge Frau behandelt es wie ein Kind, um das sie sich kümmern muss. Natürlich wird diese Menschlichkeit der jungen Frau von den Menschen brutal zerstört werden. Und die Kreatur wird entdecken, dass neben der Gewalt seines Schöpfers die Menschen barbarisch sind. All das kommt im Roman eigentlich nicht vor. Der Mantel, den die junge Frau der Kreatur näht, steht für die Liebe, die sie ihm entgegenbringt. Dieser Mantel wird im ganzen Comic wichtig sein. Bis zur Schlussszene, in der das Geschöpf sich gegenüber seinem Schöpfer erhebt und sich um ihn kümmert. Und all das spielt sich im Roman so nicht ab.
Et tout ça, évidemment, dans le roman, ça se passe pas comme ça.
Oui, j'adore cette situation avec cette fille et avec le manteau.
Ja, ich liebe diese Szene mit dem Mädchen und dem Mantel, denn der Mantel besteht aus Patchwork. Er ist also wie die Kreatur aus vielen Teilen zusammengesetzt und in seiner Struktur hat er mich auch an Gemälde von Gustav Klimt erinnert und die Hände und Füße der Kreatur an Bilder von Egon Schiele. Sind das bewusste Anspielungen?
Egon Schiele. Ce sont des références conscientes que vous avez utilisées.
Bah, consciente, disons que en premier lieu, quand j'ai pensé à ce manteau, pour moi,
nicht bewusst. Als ich mir diesen Mantel zum ersten Mal vorgestellt habe, war es Patchwork, eigentlich wie bei einem Harlekin. Das war die Idee dahinter. Als ich ihn dann zeichnete, hatte er natürlich eine gewisse Eleganz, die an Klimt erinnert. Aber ursprünglich war das nicht die Idee. Es ging mir darum, wie kleidet man ein Wesen, das 2,40 Meter groß ist. Und wie Sie sagen, die Kreatur besteht sozusagen aus menschlichen Fetzen und der Mantel besteht aus Stofffetzen. Mir ging es auch darum, eine Verbindung zu zeigen zwischen der Art, wie die Kreatur sich kleidet und der Art, wie sie erschaffen wurde. Aber als ich dann später den Mantel koloriert habe, hat er stark an Klimt erinnert. Ich bin ein Bewunderer von Klimt. Meine Idee war aber auch, dem Mantel mit den großen Ärmeln einen etwas eleganten, leicht japanisch anmutenden Touch zu verleihen. Denn der Mantel hat ja auch etwas von einem Kimono. Aber später dachte ich schon, ja, stimmt, das sieht auch nach Klimt aus. Aber das war nicht die ursprüngliche Idee.
C'était pas l'idée première, voilà.
Avec ce manteau.
Sowohl der Mantel als auch die Kreatur sind in bunten Gouache-Farben gemalt, die leuchtend und kräftig sind. Welche Bedeutung steckt hinter diesen Farben?
Symbolique de ces couleurs.
C'est son humanité, c'est que ce manteau, c'est le reflet de ce qui.
Sie stehen für die Menschlichkeit. Der Mantel spiegelt wider, was die Kreatur ist, nämlich ein reines Wesen. Ein Wesen, das, wie ich bereits sagte, im Grunde ein Kind ist und dazu in der Lage ist, die Schönheit der Welt zu bestaunen. Ich wollte einen Mantel entwerfen, der zu ihm passt. Ich wollte das Monster nicht als monströs darstellen, wie in manchen Filmen oder Büchern, wo es fast wie ein Untoter wirkt, fast wie ein Zombie. Ich wollte dem Geschöpf einen Anflug von Schönheit verleihen, denn dadurch wirkt die Ablehnung gegen ihn viel härter. Man lehnt den anderen nicht ab, nur weil er ein Monster ist, sondern weil er uns nicht gleicht. Die bloße Tatsache, anders zu sein, reicht aus, um abgelehnt zu werden.
Die Frage nach der Menschlichkeit steht ja im Mittelpunkt Ihres Comics und Sie haben es bereits angesprochen. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Kreatur menschlicher ist als die Menschen selbst.
C'est là où, évidemment, que ce livre, il y a un écho avec mes précédents.
Hier gibt es natürlich eine Verbindung zwischen diesem Buch und meinen früheren Werken. Ich habe mich mit der Schachnovelle von Stefan Zweig beschäftigt und auch in meinem Comic Das Gewicht der Helden geht es um meine Großeltern, um Menschen, die Ausgrenzung und ideologische Brutalität erlebt haben. Die bloße Tatsache, anders zu sein, anders zu denken, reichte für manche schon aus, um sie vernichten zu wollen. So kam ich zu der jungen Frau in meiner Frankenstein-Adaption, die gelyncht und misshandelt wird. Sie steht auch für das, was in unserer Geschichte tatsächlich geschehen ist, wo manche Menschen ebenfalls schnell und willkürlich von Menschen verurteilt wurden, die glaubten, die Wahrheit zu kennen. Und ich habe den Eindruck, dass wir in einer Welt leben, in der bestimmte Ideen leider wieder auftauchen. Man sieht das in den Vereinigten Staaten. Dort ist man in der Lage, Menschen auf der Straße zu jagen. Die Fiktion verschmilzt mit der Realität. All das haben wir schon mal erlebt und es fällt uns immer noch sehr schwer, Unterschiede zu akzeptieren, andere Sichtweisen zu akzeptieren. In Frankenstein kommen diese Themen zusammen und am Ende ist es schwierig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, denn auch die Kreatur tötet. Es ist eine Erzählung, die meiner Meinung nach viele Fragen aufwirft. Es gibt viele Grauzonen, es gibt nicht die eine Wahrheit.
Dans votre bande dessinée, ce sont les images qui racontent l'histoire.
Ihr Comic Frankenstein kommt ja mit sehr wenig Text aus. Sie erzählen die Geschichte fast nur über Bilder. Und trotzdem handelt es sich ja um eine Adaption des Romans von Mary Shelley. Welche Freiheit bietet Ihnen der Comic, dass Sie eben mit Bildern erzählen können und fast keinen Text benötigen?
Avec les images et que vous avez presque pas besoin de texte.
Alors, c'est vrai que la bande dessinée, c'est un médium extrêmement riche.
Der Comic ist ein äußerst facettenreiches Medium. Und je mehr ich damit arbeite, desto mehr stelle ich fest, dass er eine außergewöhnliche Art des Erzählens bietet. Er ähnelt weder Romanen noch dem Kino. Er hat eine ganz eigene Sprache. Das Buch von Mary Shelley ist außergewöhnlich und es braucht mich eigentlich gar nicht. Wenn ich mich entscheide, es zu adaptieren, dann tue ich das, weil ich die Möglichkeit habe, die Geschichte auf meine eigene Art und damit auch anders zu erzählen. Manchmal brauche ich den Text, manchmal nicht. Für mich dreht sich im Comic alles um die Emotionen und alles trägt zur Erzählung bei. Das kann ein Bildausschnitt sein, das kann eine Abfolge von Panels sein oder auch eine bestimmte Farbe, die ein Gefühl ausdrückt. Und natürlich erlaube ich mir auch grafische Freiheiten, die nur der Comic bieten kann. Zum Beispiel die junge Frau, die der Kreatur hilft. Sie ist stumm. Meine Idee dahinter war, ich erzähle die Geschichte aus der Perspektive dieses Wesens und dieses Wesen beherrscht die Sprache nicht. Also kann es nicht verstehen, was mit ihm geschieht. Daher muss diese Szene stumm sein. Indem ich auf Text verzichte, verleihe ich der Szene eine eigene Bedeutung. Ich verwende also Worte erst dann, wenn ich keine anderen Mittel habe. Und ich hoffe natürlich, dass die Leser in jedes Bild eintauchen. Gerade wenn kein Text vorhanden ist, hoffe ich, dass der Leser im Bild verweilt und versucht, die Emotion zu spüren. So liest man Mary Shelleys Roman auf eine andere Art. Im Comic gibt es eben Passagen, in denen die Farbe mehr erzählt als die Figuren. All das versuche ich zu nutzen, alle Möglichkeiten, die mir der Comic bietet.
Toutes les possibilités que m'offre la bande dessinée.
Der Comic-Künstler David Zala. Ich habe mit ihm über seinen Comic Frankenstein gesprochen. Der sehr schön gestaltete Band ist bei Baho Books erschienen und Katharina Kral hat ihn aus dem Französischen übersetzt. Vor 10 Jahren wurde die damals 26 Jahre junge Emma Klein mit ihrem Roman The Girls weltberühmt. Eine Erzählung über eine 14-Jährige, die sich in Kalifornien einer Kommune anschließt. Ein Buch, das mit dem Mythos der mörderischen Manson-Familie spielt. Nicht weniger existenziell geht es in ihrem neuen Roman zu. Der heißt In die Schweiz. Emma Klein erzählt darin von einem wohlhabenden Mann Mitte 70, der an Demenz erkrankt ist und in der Schweiz assistierten Suizid begehen will. Es ist von Anfang an klar, dieser Suizid wird stattfinden. Das Interessante an dem Buch ist, wie Emma Klein vom Verschwinden des Gedächtnisses und vom Verschwinden von dieser Welt erzählt, meint Sonja Hartl, die für uns das Buch gelesen hat.
In 5 Tagen wird David Hastings sterben. Dann wird er in der Schweiz einen vorbereiteten Medikamentencocktail nehmen, der ihn tötet. Assistierter Suizid. Die Formalitäten sind geregelt, nur ein letzter Check wartet noch.
Besser jetzt abtreten, wo die Welt noch Elemente von Verständlichkeit enthielt. Bald würde sie gänzlich fremd sein, jemandem wie ihm überhaupt keinen Halt mehr bieten.
David Hastings hat Alzheimer. Er fürchtet die Veränderungen, die ihm bevorstehen, und will deshalb sterben, solange er diese Entscheidung noch treffen kann. Der Mitte-70-Jährige steht im Zentrum von Emma Kleins Roman In die Schweiz. Eine Figur, die man kennt aus der US-amerikanischen Literatur. Weiß, wohlhabend, geschieden, kultiviert. Ein Mann, der tat, was getan werden musste, sich in seine Arbeit im Finanzwesen geflüchtet und die gesellschaftlichen Erwartungen erfüllt hat. Nun hat er sein Sterben geplant. Mit 2 Zwischenstationen, bei seiner Tochter in London und einem Schulfreund in Frankreich, reist er nach Zürich. Diese Reise gibt diesem faszinierenden Roman den äußeren Rahmen. Auch das ein vertrautes Erzählmuster. Davids Demenz jedoch erschüttert alles Vertraute. Sie verändert das Erzählte und das Erzählen. Das zeigt sich am deutlichsten in der Erzählperspektive. Wie in ihren vorherigen Romanen erzählt die 1989 geborene Emma Klein auch hier Personal. Sehr nah bei David, aber doch mit etwas Abstand zu ihm. Und sie spielt die Stärken dieser Erzählweise gekonnt aus. Wichtig ist allein, was für David wichtig ist. So braucht er zwar seinen Assistenten Cody dafür, dass die Planung funktioniert und er sein Ziel erreicht. Als Figur aber bleibt Cody schemenhaft. Vielmehr führt dieser Roman in die eigene Welt eines Demenzkranken. Lange konnte David den Schein des Gesundseins aufrechterhalten, durch Umwege, Ausflüchte, die er sich zurechtgelegt hat, lächeln, über Dinge im Raum sprechen, wenn man nicht weiß, wo man eigentlich ist. Doch zunehmend verliert er diese Fähigkeit, klammert sich an sein Notizbuch, in dem er, möglicherweise, alles Wichtige notiert. In kurzen, aber niemals verwirrenden Absätzen springen Davids Gedanken zwischen der Gegenwart, fragmentarischen Erinnerungen, wiederkehrenden Gedanken, Orientierungsversuchen, Zitaten aus Liedern, Texten.
Verwirrt. Das war die Sorte von altmodischem Euphemismus. Für das Stottern in Davids Verstand, diese Zufallswiedergabe anderer verschwundener Dinge, Bilder, Fakten, Namen, bedeutsame und unbedeutende Zeitabschnitte. The Quick Brown Fox. Ich werde alt, Mr. Bones. Haha.
Mit fast schon beängstigender, hypnotischer Ruhe erzählt Klein, wie Davids Demenz sein Bewusstsein, seine Wahrnehmung zersplittert. Dabei korrespondiert dieser Erzählstil mit Davids einst kontrollierter Persönlichkeit. Doch nun entstehen immer mehr Risse, mehr Splitter. David zieht sich stärker in sich selbst zurück, verliert die Bindung zur restlichen Welt. Das ist teils friedlich, teils bitter humorvoll, vor allem wenn David Gegenstände oder Worte missversteht. Das deutsche Wort Ausfahrt klingt für ihn wie Assfahrt, also Englisch für Arschwurz. Aber Emma Klein spart auch Davids Verzweiflung, seine zunehmende Aggressivität und die körperlichen Veränderungen nicht aus.
Aber das Leben, das dieses Hotelzimmer umfasste, umfasste auch die an seinen Oberschenkeln getrocknete Scheiße und das eine Mal, als er sich allein und von der hochstehenden Sonne wie betäubt auf einem Parkplatz wiedergefunden hatte. Und den Umstand, einen Umstand, den er nie aus dem Gedächtnis verlor, dass er eines Tages aufhören würde zu schlucken. Der Körper würde sich weigern.
Dieses innere Zersplittern kontrastiert Emma Klein mit Episoden, in denen David auf seiner Reise auf die Gegenwart der anderen trifft. Das Zusammentreffen mit seiner Tochter Rebecca in dem exklusiven englischen Club, in dem er sich zwar bemüht, dass sie nichts merkt, seine Gedanken aber abschweifen.
Warum ich? Warum nicht ich? So gingen manche Leute mit schlechten Nachrichten um. Akzeptieren, dass man eben doch nichts Besonderes war. Rebecca hatte das noch nicht gelernt. Er in gewisser Weise schon. Der Fluch hatte ihn ereilt. Es war zu spät. Die Vitamine blieben in der Schublade. Er ließ sein Gehirn bei Wörtern abschalten, ohne zu versuchen, sie aufzuspüren. The Quick Brown Fox, the Lazy Dog, the Lazy... Wie nannte man sie doch gleich? Die kleinen Halbgardinen an den Fenstern?
Oder eine leider unnötige Episode in einer Hotelbar, in der David auf eine Frau, vermutlich eine Prostituierte, trifft. Hier wiederholt Emma Klein nur, was längst klar ist, dass David nur noch die Versöhnung mit seinem Schulfreund begehrt, sonst nichts und niemanden. Dieses Gespräch mit dem Schulfreund läutet das starke Ende des Romans ein. Hier zeigt sich noch einmal, wie viel emotionale Kraft in Emma Kleins präzise distanziertem Stil stecken kann. Es gibt keine tränenreiche Vergebung, kein Abschied, kein kitschiges Lebewohl. Nur zwei alte Männer, die sich nichts zu sagen haben. Emma Kleins trotz einiger Längen beeindruckender und berührender Roman In die Schweiz handelt nicht von dem Für und Wider von Sterbehilfe. Für David steht der Entschluss fest. Als er am letzten Tag das Gift nimmt, das ihn töten wird, ändert sich für einige Absätze die Perspektive des Erzählens. Aus dem Er wird ein Du. Und in diesen Absätzen steckt letztlich die Essenz von Davids Leben, von den kleinen Momenten, die wirklich zählen. Es sind andere, als man glauben mag. Denn letztlich erzählt In die Schweiz auch davon, dass niemand ein anderes oder gar sein eigenes Leben jemals vollständig verstehen wird.
Eine bittere Wahrheit. Sonja Hartl über den neuen Roman von Emma Klein. In die Schweiz ist bei Hansa erschienen. Aus dem Englischen hat ihn Nikolaus Stingel übersetzt. Und das Buch steht auch auf der Longlist für den Booker Prize. Und hier in SWR Kultur geht es weiter mit preisverdächtigen Büchern. Geistreich und herrlich grotesk ist der Debütroman von Valeria Gordejew, mit dem sie für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Geistreich in seiner Musik, auch Kamasi Washington mit Final Thought. Seiten können ganz schön lang sein, aber manchmal, da gibt es den wunderbaren Fall, dass man nach 640 Seiten traurig ist, dass ein Buch schon, ja jetzt schon zu Ende ist. Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle von Valeria Gordejew könnte genauso ein wunderbarer Fall sein. Unsere Rezensentin Silke Arning ist jedenfalls begeistert von dem Buch. Es wurde auch mit Spannung erwartet, denn Gordejew hat einen Auszug daraus vor 3 Jahren beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt gelesen und damit auch gewonnen. Jetzt ist die in Tübingen geborene Autorin für den Deutschen Buchpreis nominiert. In diesem dicken Buch mit dem langen Titel geht es um eine absurde und sich überschlagende Geschichte zwischen Kiew, Berlin und Moskau.
Ich bin dann mal weg, könnte man den Titel dieses Romans deuten. Den Satz, die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle, hat Valeria Gordejew einer Sammlung chinesischer Weisheiten entlehnt, den 36 Stragemen, Strategien, wie man sich in Konflikt- und Krisensituationen verhalten kann. Zum Beispiel, indem man eben den schillernden Panzer abwirft und sich still und heimlich aus dem Staub macht. Man kann den Titel aber auch anders lesen, als Verwandlungszauber. Das Insekt durchbricht sein Außenskelett und wird in einem anderen Körper neu geboren. Schon mit dieser Eröffnung ist klar, wir sind mit diesem Roman im Hier und Jetzt. Vor dem Hintergrund naher und ferner Kriegsbedrohungen beschäftigen Valeria Gordejew vor allem 2 Beobachtungen.
Das finde ich auch interessant, dass es Leute gibt, die ihre Lebenszeit tatsächlich als die Zeit begreifen, in der sie aktiv daran mitarbeiten können, dass ihr Leben eventuell nicht so schnell endet oder nicht endet. Das ist ja auch so ein Gegenpol zu dieser anderen starken Einflussgröße, die mit diesen aufkommenden faschistoiden Tendenzen überall zu spüren ist, diese Todesnähe, die damit ja immer einhergeht. Und das war die Triebkraft, die mich bei diesem Buch interessiert hat.
Tod und Leben sind die beiden Pole, um die Valeria Gordejew eine wahrlich große und originelle Geschichte gestrickt hat. Eigentlich sind es 2 entgegengesetzt laufende Handlungen, die mit dem Geschwisterpaar Lada und Konstantin verbunden sind. Lada wohnt in Berlin und hat damit zu kämpfen, dass ihr Haus Luxus saniert, ihr Alltag gezielt durch Zement, Fräsen, Löcher in Wänden und Böden und nicht abgeholtem Müll sabotiert wird.
Ihr fiel ein, einmal gelesen zu haben, viele Stewardessen seien im Grunde genommen obdachlos, weil es sich durch das ständige Unterwegssein wohl nicht lohnen würde, irgendwo fest zur Miete zu wohnen. Im selben Artikel hatte sie gelesen, dass das Trinkwasser, mit dem der Kaffee an Bord zubereitet wurde, häufig mit Keimen belastet sei. Wahrscheinlich hatte ihr Bruder Lada den Artikel weitergeleitet, um sie vor den Bakterien zu warnen. In seinem Kriegsverbrecherland hockend, ihr Bruder, mit dem sie im Streit lag.
Denn Konstantin arbeitet in Moskau in einem geheimen Forschungslabor unter dem Kreml daran, den Leichnam Lenins für die Ewigkeit zu präparieren. Das unterirdische Institut gleicht einem eigentümlichen Totenreich, in dem sich Schränke, Vitrinen, Truhen, meterhoch Türmen und wo ganze Galerien an Kühlschränken mysteriöse Gefäße mit trüben Flüssigkeiten und Pilzkulturen beherbergen. Für seinen Patenonkel Boris Bogdanow, der ganz versessen auf alle Studien über das Altern, Nichtaltern und die Unsterblichkeit ist, lässt Konstantin immer mal wieder ein paar Dinge aus dem Forschungslabor mitgehen. Ohne davon zu wissen, lässt sich Lada von demselben Onkel für einen Kurierdienst einspannen. Mit einem Bus fährt sie nach Kiew, um dort ein zweifelhaftes Päckchen für Boris abzuholen. Unterwegs erfährt sie von einem Mitreisenden, von einer Studie mit Medikamenten zur Lebensverlängerung, für die noch weibliche Probanden gesucht werden. Ein verlockendes Angebot. Die Bezahlung ist super und Lada kann dadurch ein paar Tage ihrer schrecklichen Wohnungssituation daheim entfliehen. Valeria Gordejew erzählt ihre Geschichte in vielen einzelnen Episoden, in denen sich noch so einige andere Figuren und Stimmen zu Wort melden.
Weil für mich die Frage, wie man diese Gegenwart verhandeln kann, so wichtig war, dass das auch gar nicht anders geht als über das Zulassen verschiedener Stimmen und Perspektiven. Es ist ja auch so, dass diese Solo-Perspektive der eigenen Blase das einfach nicht abbildet. Dass ich wirklich auch zugrunde gehe, wenn ich immer nur in dieser Enge meiner eigenen Perspektive bleiben muss.
In einer kühnen Dramaturgie entwickelt Valeria Gordejew eine rasante Szenenabfolge, die wie ein Rädchen ins andere greift, die Figuren in einen Dialog bringt, obwohl sie, wie die beiden Geschwister, gar nicht miteinander reden. Lada und Konstantin sind zweisprachig, russisch, deutsch aufgewachsen, entfernen sich sprachlich aber voneinander, weil die eine vor allem deutsch, der andere hauptsächlich russisch spricht. Sogar im Text macht die Autorin diese instabile sprachliche Gemeinsamkeit sichtbar, indem sie stellenweise deutsche Wörter in kyrillischen Buchstaben schreibt. Vor allem aber schüttet sie ein Füllhorn grotesker Geschichten aus. So verschwindet der russische Staatspräsident auf ungeklärte Art und Weise. Sein Nachfolger wird ein 12-jähriger Artist und Unterhaltungskünstler, der bei einem Friedensgipfel in Mexico City jedoch ein irritierendes Verhalten an den Tag legt. Und schon schießen die Spekulationen ins Kraut.
In der Diskussionssendung Auf den Punkt brachte der bekannte Sachbuchautor Nikita Orlov eine aufsehenerregende These ein. So habe er Anhaltspunkte gefunden, die nahelegten, der Staatschef Arkadi könne eine Wiedergeburt aus dem Hause Romanow sein.
In dem Moskauer Forschungslabor kämpfen Konstantin und seine recht betagten Kolleginnen und Kollegen währenddessen gegen mysteriöse rote Flecken, die sich immer wieder auf Lenins Leichnam zeigen. In der Not suchen sie Hilfe bei der christlichen Konkurrenz bei einem Blutwunderspezialisten aus Bolivien. Immer wieder meldet sich die Pilzberatungsstelle auch der Mykologischen Gesellschaft zu Wort, in der Ladas Mutter arbeitet. Dazwischen eingestreut Nachrichtenmeldungen, Fernsehberichte, Prüfungen und Stellungnahmen, Lexikonartikel, Rezensionen, Interviews. Ein Feuerwerk, das bewusst überfordert, das auf die allgegenwärtige Orientierungslosigkeit verweist, die viele Menschen heute empfinden. Und wie zur Entspannung ziehen sich kleine Zeichnungen oder auch Cartoons als zusätzliche Erzählebene durch das ganze Buch, die das Geschehen illustrieren, kommentieren oder zeigen, was die Figur gerade denken mag.
Also ich mag das ja selber, wenn ich in Büchern das Gefühl habe, da wirklich mit im Kopf einer Person zu sein. Und es gibt ja den Text und dann gibt es das, was man sich vorstellt. Da passiert ja eigentlich die Literatur. Und es gibt ein paar Stellen, da habe ich die Hoffnung, dass das gelungen ist, dass man über die Visualisierung einer Idee vielleicht sowas tatsächlich telepathisch übermitteln kann, dass da ein Bild konkret wird.
Mit ihrem Roman ist Valeria Gordejew ein wahrhaft großer Wurf gelungen. Unterhaltsam, geistreich. Alles ergibt am Ende auf magische Art und Weise einen tieferen Sinn. Denn in den grotesken Überzeichnungen spiegelt sich eine Gesellschaft wider, die mit Machbarkeitsfantasien und modernen Heilsversprechern nur zu gern selbst dem Extremen verfällt. Die Realität ist vielleicht noch absurder.
Also völlig zu Recht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis der Debütroman von Valeria Gordejew. Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle ist im S. Fischer Verlag erschienen. Der Deutsche Buchpreis wird dann am 5. Oktober zum Auftakt der Buchmesse in Frankfurt verliehen. Davor aber gibt es erstmal eine Shortlist. Die wird nächsten Dienstag veröffentlicht. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag. Sie finden das Gespräch mit Don Pablo Mulemba und dem französischen Comiczeichner David Sala sowie alle anderen Themen unserer Sendung zum nochmal hören in ARD Sounds und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich John Kohl. Und zum Schluss der Sendung hören wir noch einen der bekanntesten Titel von Kamasi Washington. Er, virtuos am Tenorsaxophon, begleitet von seiner Band und der Sängerin Patrice Quinn. The Rhythm Changes. Ich bin Christine Hartauer und für heute sage ich Tschüss. Somehow, no matter what happens, I'm here. The time. Thank you.
schaffen.